dann hallo, herzlich willkommen zurück. Liebe Grüße nach ins hoffentlich genauso sonnige Wien.
Ja, ja, hier ist schon Sommer, genau, ja. Grüß dich.
Ja, auch. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen mein Lieblingssommerfilm Stand By Me aus den 80er Jahren. Habe ich gestern mal wieder ein bisschen reingeschaut und da kriegt man gleich so, ach, so schöne Gefühle, so diese gute Coming-of-Age-Jugendstory, wie so Jungs an der Grenze zur Pubertät. So ein tolles Abenteuer im Sommer erleben, genau, losziehen.
Den Film, muss ich sagen, habe ich auch sehr gern geschaut, als ich aber in dem Alter auch war.
Und ja, ich auch.
Seitdem habe ich ihn nicht nochmal wieder gesehen, deswegen vielleicht sollte ich mir auch nochmal anschauen.
Das lohnt sich, diesen Film wieder zu entdecken. Und ist, glaube ich, von Rob Reiner, der ja letztes Jahr, glaube ich, verstorben ist. Der wurde ja ermordet sogar. Ich glaube, wir hatten sogar auch einen kurzen Nachruf auf ihn in der Jahresabschlussfolge, wie wir das immer machen. Genau, ja, es gibt jetzt in dem Sinne keinen
konkreten... Jetzt haben wir die Vorstellung irgendwie verkackt.
Die Vorstellung, Martin Stobbe, mein Gott, die Leute kennen doch deine Stimme. Und die sehen auch, die sehen in der Description, wer hier ist. Genau, aber würde dann eigentlich sagen, eingangs, du bist ja oft hier, wenn der neue Bahamas raus ist und dann reden wir über den Inhalt des Artikels. Du hast jetzt gerade, die neue Bahamas ist draußen, es gibt keinen Artikel von dir, aber wir können uns trotzdem unterhalten über Themen, die uns irgendwie bewegen und beschäftigen. Und meistens hat es ja einen Schwerpunkt Antisemitismus, so auch diesmal.
Ja.
Wir hatten uns gedacht... hätten neulich so ein bisschen hin und her geschrieben und hatten es gedacht. Du hattest mir diese halbstündige Rede geschickt, ne? Von dem, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Ja, Brad Stevens. Also ja. Brad Stevens war eingeladen worden, Rede zum Halten, also State of the Jury Address hieß das Ganze, ne? Da geht's eigentlich, ist es eigentlich so ein bisschen so etwas, ja, das ist halt so angelegt an State of the Union, also wenn der amerikanische Präsident eine Rede hält. Und ich finde, dass Brad Stevens dort eine extrem wichtige Rede gehalten hat. Also das kann man sich auch auf YouTube anhören, denn Senor hat das im ebenfalls sehr empfehlenswerten Call Me Back Podcast auch dokumentiert, die Rede. Also man findet das im Internet und Brad Stevens ist halt sozusagen der letzte... vernünftige Kolumnist, den die New York Times sich noch hält. Und Brad Stevens ist eigentlich einer der klügsten jüdischen Intellektuellen aus Amerika, würde ich sagen. Also ist jemand, dem es sich auf jeden Fall lohnt zuzuhören und der hat eine sehr, sehr, aus meiner Sicht, was den Kampf gegen Antisemitismus, auch was das Verständnis für Antisemitismus betrifft, bisher wichtigsten Beitrag dieses Jahr gebracht hat mit dieser Rede, die ich einfach für ja sehr diskussions- und ansehenswürdig halte.
Ja, vielleicht magst du kurz mal zusammenfassen, weil ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer hier haben die nicht gehört. Vielleicht magst du kurz zusammenfassen, was so der innerliche Tenor ist.
Genau, also eigentlich geht es darum, dass er sagt, das, was man den institutionellen Kampf gegen Antisemitismus nennt, ist zwar größtenteils gut gemeint, aber bringt eigentlich nichts. Das ist die Kernthese, ja. Es ist größtenteils rausgeschmissenes Geld, dass jüdische Institutionen so viel dafür aufwenden, gegen Antisemitismus zu kämpfen und Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus zu leisten. Und zwar deswegen, weil man braucht gegen Antisemitismus keine Allies, also keine Verbündeten, so dieses klassische System. Es gab da auch so einen Werbespot, der sehr weit kritisiert wurde, der während des Super Bowls läuft, wo ein jüdisches Kind irgendwie antisemitisch diskriminiert wird und dann kommt ein schwarzes Kind und hilft ihm und ist sozusagen der Ally und so. Mit so einem Video ist irgendeine, ich habe jetzt vergessen, war es vielleicht die Anti-Defamation League oder irgendeine andere jüdische Organisation angetreten. Das Beispiel kommt nicht vor, aber es ist eigentlich das Klassiker-Beispiel, wie versucht wird, gegen Antisemitismus mit diesem Ally-Ding zu argumentieren. Ja, und das, er sagt halt einfach, das funktioniert nicht. Ja, das schließt so an eine vorherige Rede oder Text, den er geschrieben hat, wo es um den Oktober AIDS Jew, wie er es nennt, geht. Also um den Juden, der am 8. Oktober 2023 aufwacht sozusagen und fragt, wer seine Freunde noch sind. Und das betrifft halt viele Juden in Amerika, die eher liberal sind, eher den Democrats, eher der Linken zugehörig sind und sich dann plötzlich gefragt haben, was mit ihren Freunden los ist. Aber er meint eigentlich, dass damals er noch die Frage noch gar nicht radikal genug gestellt hat. Er hat eigentlich gefragt, dass er meint eigentlich, er glaubt eigentlich noch besser wäre zu sagen, dass die mit der Frage aufgewacht sind, wer sind wir eigentlich? Ja, und was bedeutet es, jüdisch zu sein in Amerika, wenn man gleichzeitig zum Beispiel Teil eigentlich mehr oder weniger dieser linksliberalen Gesamtgesellschaft ist? Und eigentlich diese Explosion des Antisemitismus, die man seit dem 7. Oktober sieht, die ist eben mit diesem Aufklärungskampf gegen Antisemitismus, das ist halt rausgeschmissenes Geld, das funktioniert nicht, weil eben Antisemitismus nicht durch Bildung besiegt werden kann. Er kann auch nicht dadurch besiegt werden, dass man die Leute sozusagen, ja, bloßstellt, ja, das wird auch nicht funktionieren und dieses Ally-System funktioniert auch nicht und im Endeffekt müsste das Geld, was da reinfließt, eigentlich in den Aufbau vernünftiger jüdischer Institutionen fließen, wie jüdischer Publizistik, jüdischer Schulen und so weiter, dass man einfach ein System errichtet, wenn es für uns keinen Platz am Tisch gibt, sagt er am Ende von der Rede, müssen wir unseren eigenen Tisch bauen. Das heißt, man muss aufhören, den am Antisemiten zu arbeiten, stattdessen sich wieder fragen, was bedeutet es eigentlich, jüdisch zu sein? Und das ist eigentlich ein sozusagen ein Kontrapunkt, also dass man eigentlich dieses Diktum, was auch in Kreisen, mit denen ich zu tun habe, viel häufig gesagt wurde, dass das Jüdischsein negativ zu definieren ist. Damit bricht diese Rede, ja, also unter Bezug auf Sartre zum Beispiel, ne, der Antisemit sozusagen schafft sich den Juden erst selber. Und dadurch wird der Jude erst zum Juden und dass das einfach gar nicht stimmt. Ja. Und damit zeigt er auch in dieser Rede, was ich sehe, Antisemitismus oder eine andere Erklärungsmuster für Antisemitismus als der Antisemit ist der andere, es noch gibt. Ja. Also dieses, der Antisemit ist einfach nur der andere, aber der andere können viele sein. Warum ist dann der Judenhass stabiler, sage ich mal, als der auf andere Gruppen? Warum gibt's, also, ne? Und da geht es halt nicht so sehr nur darum, dass der Jude der andere ist, sondern Juden sind halt auch die Gruppe, die sich einfach allen, die sich als Juden, ne? Und deswegen ist auch der Antisemitismus, der funktioniert nicht so, jeder, der denen angehört, ist irgendwie minderwertig. Das ist halt noch der Rassenantisemitismus bei den Nazis, aber so funktioniert es meistens eigentlich gar nicht mehr, sondern da geht es eigentlich darum, dass die Juden als Juden sich den Moden verweigern, dass sie sich eigentlich schon früher geweigert haben, sich zum Beispiel dem Christentum oder dem Islam zu unterwerfen, dass sie einfach an ihrem Glauben festgehalten haben, dass sie auch wenn sie über die Jahrhunderte verfolgt wurden und diskriminiert und so weiter an ihrem Jüdischsein und so sein festgehalten haben, dass sie Nein gesagt haben zu all dem und auch zu vielen neuen Moden Nein sagen. Also der Staat Israel, der verweigert sich zum Beispiel der schönen neuen Welt, dieses Multilateralismus und wir haben uns alle lieb und wir verzichten auf Gewalt. Er gilt damit sozusagen als der gewalttätige Staat schlechthin. Und dieses, dass Juden und auch Israelis heute halt sich vielen verweigern, dass sie Neinsager sind, das heißt in dem Wort Nein, in der Zurückweisung der Ideen der Mehrheitsgesellschaft eigentlich ein Großteil des Ressentiments gegen Juden liegt und dass zweitens ein gewaltiger Neid halt, der Neidcharakter des Antisemitismus, der ist zum Beispiel auch in Kreisen, in denen wir uns bewegen, sehr viel diskutiert worden, weil das eben daran liegt, dass dieses jüdische, das jüdische Denken, die jüdische Tradition, das jüdische Neinsagen einfach eine Tradition hervorgebracht hat von Menschen, die halt, sich auf den Text stufen, also die halt, wo die Leute literat sind, weil sie sich auf den Text der Bibel berufen, weil sie den Text verstehen müssen, weil sie diskutieren und denken können müssen, um mitreden zu können. Darum ist es halt so gewesen, dass die Juden, wo immer sie hingekommen sind, wenn sie irgendwo vertrieben wurden und sie sind woanders hingekommen, das ist ja in ihrer Geschichte oft passiert. Ich habe neulich mich auch nochmal mit der Geschichte der britischen Juden beschäftigt, die ja auch vertrieben wurden. Dann gab es für 300 Jahre eigentlich keine, dann sind sie in der Zeit von Oliver Cromwell, durften wieder welche zurückkommen. Jedenfalls, als sie vertrieben wurden und woanders hingekommen sind, sind sie dorthin gegangen und haben dort was Neues aufgebaut und hatten Erfolg. Also eigentlich ist es so, dass jüdische Einwanderung, egal wo sie hingekommen ist, meistens zu einer Erfolgsgeschichte geführt hat. Jüdische Einwanderung nach Amerika ist ja eigentlich ein Paradebeispiel. Mhm. Und ein Großteil des Antisemitismus in den USA basiert eben auch auf dem Neid, dass man dann immer herausstellt, wie viele Juden gibt es in dieser Bank und in diesen hohen Institutionen und so weiter.
Hollywood, ja.
Hollywood und eigentlich überall, wo und auch die Einwanderung nach Israel, die mittellosen Juden häufig, ja, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ich mache ab auch hier in Österreich und Wien ein bisschen damit zu tun, also die armen Ostjuden, die dann vor den Nazis fliehen mussten, die erst nach dem Ersten Weltkrieg nach Wien gekommen sind, hier nichts hatten außer ihrem kleinen irgendwas, was sie hier gemacht haben, einen kleinen Schneiderladen, einen kleinen Kramladen oder irgendwas betrieben haben hier in Wien im zweiten Bezirk, die dann ausgewandert sind nach Palästina natürlich, weil kein Land sie haben wollte. Und dann irgendwie versucht haben, sich da durchzuschlagen. Und dann schaut man ein paar Generationen weiter und ihre Enkelkinder, Urenkelkinder sind irgendwas in Hightech und Finance und in der oder Kommandeure in der IDF oder irgendwas. Ja, es ist einfach eine, die jüdische Geschichte ist halt eine Erfolgsgeschichte. Und das heißt also, der Antisemitismus hat seinen Grund nach Stevens eben nicht in Fehlern, die Juden machen oder in Dingen, die sie falsch machen oder in der Regierung von Israel, sondern der hat seinen Grund im Erfolg und im Neid auf den Erfolg, den Juden vielfach haben. Und dieser Aspekt ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt nämlich eigentlich, indem man Menschen, die sich bedroht fühlen, die verwundbar sind, das führt eigentlich nur zu dieser Art von falscher Solidarisierung, wie was man in Deutschland die Liebe zu toten Juden nennt. Ne? Also immer dann, wenn irgendjemand bedroht ist, dann gibt es ganz viele, die dann sagen, na, so geht das nicht. Sogar in New York hat man jetzt irgendwie festgestellt, dass Pro-Palästina-Demonstranten, die vor Synagogen rumlungern und die Leute dort belästigen, dass das nun auch nicht geht. Ja? Darauf kommt sogar ein Herr Mamdani, der selbst ein Antisemit vor dem Herrn ist. Und genau, also allein mit dieser Opferkarte gibt es daraus auch keinen Ausweg. Ja, also dass man sich in die Reihe der Opfergruppen und Benachteiligten einreiht, funktioniert halt bei einem Hass, der nicht darauf basiert, dass man Menschen als minderwertig ansieht, sondern dass man sie beneidet für das, was sie gut können, funktioniert er halt eben nicht. Ne?
Ja,
genau.
Das
also
hat
das heißt, deswegen von dem Opferkult sollte man halt wegkommen, ne? Und eigentlich müsste man halt sich darauf besinnen im Kampf gegen Antisemitismus, wer man halt selber ist und versuchen, etwas Eigenes, Positives aufzubauen, anstatt halt in einer Tour sozusagen gegen Antisemiten zu kämpfen. Und ich fand eigentlich diesen Punkt eigentlich sehr, sehr plausibel, weil ich glaube, dass das Kämpfen gegen Antisemiten oder das Anprangern von Leuten, die sich besonders antisemitisch verhalten, eigentlich das Kontraproduktivste ist, was man tun kann, wenn, oder zumindest Nutzloseste. Ja, das ist, gleicht ja immer dem Versuch, wie es so schön heißt, einem Esel das Sprechen beizubringen. Und
ja, vor allem spielt man das Spiel der Antisemiten ja mit. Also man begibt sich ja schon auf eine Art selbe Ebene und adet damit diese Leute ja irgendwo. Und das kann nicht funktionieren. Außerdem, wir hatten das auch mal mit diesem Einfügen von Juden in diese in den letzten Jahren durch die Identitätspolitik wirklich zu neuen Höhen gereichten so Opferkult. Das funktioniert nicht und das hatten wir schon mal in einer, ich glaube in der allerersten Folge, die wir mal gemacht haben, vor knapp 5 Jahren, nämlich das war genau zu diesem Fall Gil Ofarim.
Ja.
Und das ist das perfekte Beispiel dafür, wie ein einzelner Jude, der auch zudem noch sehr prominent ist, dass der auf einmal, ja, also, der ist
so.
Also, Gil Ofarim hat aber ein anderes gesellschaftliches Standing oder zumindest mediales Standing,
ja,
als jetzt ein einzelner älterer Jude, der aus der Synagoge kommt und dann mit einer Kippa den Fehler macht, die Kippa nicht abzunehmen in Berlin und dann angepöbelt wird, der überhaupt kein Standing hat, also für den sich auch niemand interessiert. Ne? Und das ist natürlich immer bei Ofarim, warum dieser Fall, das hast du damals schon gesagt, weil das war nämlich ungefähr genau zur selben Zeit, mich gerade nach Leipzig gezogen, das war Anfang Oktober 2021, das funktioniert nicht, indem man das in diese Kategorie einordnet, weil das ist das Opfer, in Anführungszeichen, ist völlig austauschbar. Es könnte auch eine Kopftuch tragende muslimische Frau gewesen sein oder ein Schwarzer oder ein Homosexueller oder so, weil
ja.
das hat nichts mit der Spezifik des Antisemitismus zu tun, sondern, also wie das halt rezipiert wird oder wurde, weil da haben sich ja schon plötzlich sehr schnell sehr viele Menschen solidarisiert, auch ohne diesen Fall sich näher anzuschauen oder vielleicht auch sich die andere Seite anzuhören. Das hat nur über diese Opferkarte funktioniert, die natürlich wunderbar sich in diese identitätspolitische Opferkategorien einfügen ließ. Und das hat aber nichts mit der Spezifik des Antisemitismus zu tun, weil Antisemitismus ist etwas anderes.
Und das Schlimme daran ist, dass genau eigentlich diese Opferkarte eigentlich in der antisemitischen Weltvorstellung, die heute dominant ist, die sich ja gegen den Staat Israel richtet, wie wir alle wissen, eigentlich das Gegenteil bewirkt, wenn man auf diese Opferkarte Nenser und die Menschen in Gaza und die armen Kinder, die da schon wieder gestorben sind und schuld sind, halt immer die Juden. Also die Opferkarte funktioniert nicht. Man muss auch sagen, dass eigentlich immer dann, wenn Juden Opfer werden, das ist auch ein extrem gutes Beispiel, was neulich gelaufen ist. Ja, die israelische Seite hat einen Bericht über die zahlreichen Verbrechen des 7. Oktober rausgebracht, wo auch ganz detailliert berichtet wurde, ja. Und das wurde auch, das war auch so eine Expertenkommission, wo ganz viele Leute irgendwie mitgewirkt haben, die überhaupt nicht verdächtig sind, dass sie besonders pro-israelisch waren, aber die hatten halt einen klaren Auftrag. Auf jeden Fall eigentlich nur Leute, die nicht im Verdacht stehen, Rechtszionisten zu sein. Und die haben diesen riesigen Bericht dazu veröffentlicht. Und zur selben Zeit ungefähr kommt die New York Times mit einer erfundenen Geschichte über israelische Soldaten, die Hunde dazu abrichten, Palästinenser zu vergewaltigen. Das ist eigentlich der Wesen, wie Antisemitismus funktioniert. Wenn also so etwas passiert wie der 7. Oktober und da werden massenhaft Jüdinnen vergewaltigt und selbst die Leichen noch weiter vergewaltigt, nachdem man sie dann, während man sie vergewaltigt, erschossen hat, dann müssen halt gleichzeitig, um das zu kontern, und das kommt halt ganz tief von innen sozusagen, müssen dann Geschichten lanciert werden, die das Ganze umdrehen, ja. Und das heißt also, dieses mit den Juden als Opfern funktioniert extrem schlecht, weil man ja eigentlich die Opfer als Opfer mag und die heutigen Israelis halt einfach sich selber als Opfer gar nicht sehen und auch nicht sehen wollen, sondern halt das Ganze längst umgedreht haben und eigentlich gegen diejenigen, die sie umbringen oder umbringen wollen, halt massiv vorgehen und zurückschlagen und auch versuchen, sie daran zu hindern, weitere von ihnen zu Opfern zu machen. Das heißt also, ab dem Moment, weil das Ganze, das ist ja auch eigentlich der Punkt, warum das immer so gut funktioniert hat, wenn Juden irgendwo hingekommen sind. Sie hätten ja sagen können, wir sind hier aus England vertrieben worden, das ist ganz schrecklich und jetzt schlagen wir alle die Hände über den Kopf zusammen, jetzt kam die spanische Inquisition, was sollen wir bloß tun, wir können in Spanien nicht mehr leben. Sondern eigentlich sind die Leute woanders hingekommen und haben dann eine neue funktionierende Gemeinde aufgebaut und da dann wieder etwas erschaffen. Ja? Und dieses nicht Opfer sein wollen, sondern sich neu erfinden oder eine neue, einen eigenen Tisch zu bauen, das ist eigentlich das Konzept des Zionismus. Das ist eigentlich das aktive Gegenkonzept gegen den Antisemitismus, nämlich zu sagen, wenn in einer Welt von Staaten wir der Spielball sind von irgendwelchen Kräften, die uns irgendwohin verschieben, umbringen und so weiter und entrechten, dann müssen wir unseren eigenen Staat gründen, in dem das nicht geht und der natürlich auch nach außen hin wehrhaft ist gegen alle, die das trotzdem versuchen. Und dieses Konzept wird natürlich genau deswegen angegriffen. Das ist ja völlig klar. Jeder weiß natürlich, warum die Leute Israel hassen und warum sie Israel Dinge vorwerfen, die ansonsten keinen interessieren. Also wen interessieren ein paar tausend Tote im Iran, irgendwo, im Sudan oder sonst wo? Da macht ja keiner ein Aufhebens von. Und genauso ist es, wenn in irgendeinem Konflikt irgendjemand vergewaltigt wird. Aber über Juden muss man halt Geschichten erfinden, dass sie sogar Hunde dazu abrichten. Ja, also ich meine, so weit geht dieser Wahnsinn.
Antisemitismus ist, ne, wie Adornos sagte, das Gerücht über Juden. Und das mit der Opferkarte, das ist auch nochmal interessant, weil der Antisemit, also es gibt eine Sakralisierung des Opfers. Antisemiten sehen sich ja grundsätzlich als die eigentlichen Opfer. Das ist ja auch der Unterschied, das kann man nicht oft genug betonen. Das ist jetzt sehr basic, aber es ist ja so, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch sehr viele Unterschiede zwischen Antisemitismus und Rassismus. Rassismus ist ja tatsächlich etwas, das ist ja etwas, wo man halt das, was man als minderwertig betrachtet, Schwarze, Slaven, wie es die Nazis gesehen haben, das sind Untermenschen, die halt ausgebeutet werden müssen, die sich dem Herrenvolk unterwerfen müssen. Es gibt auch eine islamische Herrenmenschenkultur, gerade auch innerhalb der muslimischen Welt. Also schwarze Muslime sind weniger wert als die arabischen Muslime. Das ist eine jahrhundertealte Tradition. Und damit bricht der Jude in dem Sinne, weil er eben nicht das Opfer ist, sondern eigentlich zu den Gewinnern gehört, sagen wir es mal so. Ne?
Genau, und weil er sich selber sozusagen vorbehält zu agieren. Ne?
Genau, also genau. Er ist einfach nicht passiv
zu verharren.
Genau.
So wie man sich den Juden halt sozusagen früher vorgestellt hat. Man hat sich eigentlich immer den Juden vorgestellt, und das ist, glaube ich, auch eine Fehlvorstellung, schon in der Diaspora, im Mittelalter, als also jemanden, der auch im Holocaust dann ganz passiv in die Gaskammern marschiert ist und so weiter und so fort. Ne? Oder diese, der den Antisemitismus, den Hass einfach erduldet hat in den Pogromen und so. Aber genauso ist es eigentlich nicht gewesen, sondern die Juden sind immer wieder woanders hingezogen, haben immer wieder was Neues aufgebaut, wenn irgendwo die Zustände unerträglich waren, dann sind sie woanders hingegangen. Die sind nicht einfach nur passiv, haben sie das alles ertragen. Und extrem viele haben auch versucht, vor dem Holocaust und dem Nationalsozialismus zu fliehen. Nur als der Zweite Weltkrieg im Gange war und gerade in Osteuropa, als dann die Wehrmacht kam und auf der anderen Seite die Stalinisten standen, da gab es einfach diese Fluchtwege nicht mehr. Die waren einfach gefangen. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, wenn man dafür nicht bereit ist, wie kann man dann einen bewaffneten Widerstand aufbauen? Und das war halt in der Situation nicht möglich. Aber daraus hat man ja bestimmte Schlussfolgerungen gezogen. Und das ist eigentlich auch ein Wesen vom kritischen jüdischen Denken und an der Absage an das Denken, was vorher nicht funktioniert hat. Ja, wenn man sagt, okay, dieses hat nicht funktioniert, also müssen wir uns unseren eigenen Tisch bauen, müssen wir selber wehrhaft und aktiv vorgehen. Und diese Bereitschaft sozusagen aus vorigen Erlebnissen zu lernen, ist halt enorm hoch. Und das ist halt etwas, was man zum Beispiel, wenn man sich die arabische Welt anschaut, die seit Jahrhunderten ein Desaster ist, da halt viel weniger ausgeprägt. Ne? Und dieses, was du sagst, also einerseits dieses, wir sind sowieso die Allergrößten und andererseits, wir sind immer die Opfer der äußeren Einflüsse und so weiter und können eigentlich selber gar nichts tun. Das sind halt natürlich die Dinge, die auch verhindern, dass Menschen selber ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen.
Ja, um mal diesen leidlich überstrapazierten Begriff zu benutzen, aber es hindert an der Emanzipation des Einzelnen.
Ja, ja, genau.
Und das will ich noch mal ganz kurz sagen, noch mal zur Ideologie des Antisemiten, weil Antisemiten sehen sich so immer grundsätzlich selbst als Opfer. Das haben die Nazis schon perfektioniert. Die Juden waren ja nicht einfach nur Untermenschen, sondern Juden waren ja nun diejenigen, die halt eben eigentlich die Geschicke der Welt lenken, sei es halt, dass sie in dem Kapitalismus, in dem Bolschewismus stehen und so weiter. Das tun heutige Antisemiten auch. Und ich finde, ich habe dazu noch mal, weil ich die Folge auch so nennen werde, Grenzen der Aufklärung, ich habe dazu dieses alte Buch von Detlef Clausen noch mal rausgesucht. Das habe ich ewig nicht mehr gelesen, aber ich habe es als sehr gut in Erinnerung, nämlich Grenzen der Aufklärung von Detlef Clausen, das Ende der 80er rauskam. Ich habe eine Neuauflage von 2005 und im damals aktuellen Vorwort schreibt er das nämlich auch noch mal ganz gut, was nämlich eigentlich das Denken eines Antisemiten ausmacht. Ich zitiere es ein bisschen länger. Antisemitismus ist aber im strengen Sinne des Wortes kein Begriff, sondern Bestandteil einer apologetischen Selbstcharakteristik von Antisemiten. Die gegen Juden gerichtete Aggression wird als eine tabubrechende freie Meinungsäußerung gerechtfertigt, die eine lange geschichtliche Tradition und einen wissenschaftlichen Hintergrund für sich reklamieren könne. Antisemiten lieben es, als Tabubrecher aufzutreten. Tabubruch selbst ist aber ein trivialisiertes Erbe der Aufklärung, das mit der Ausweitung der Massenkommunikation zur bloßen Verkaufstechnik herabsinkt. Selbstverständlich lassen sich, das brauche ich jetzt nicht weiter vortragen, aber so ungefähr, das trifft es ganz gut, weil das ist nämlich genau das. Der Antisemit selber imaginiert sich als Opfer, der jetzt aber halt endlich mal Klartext spricht, wahre Worte
ganz
spricht, ganz mutig gegen die Unterdrücker, gegen die Zionisten, gegen sonst wen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, was hilft denn eigentlich gegen Antisemitismus? Und es gab jetzt vor kurzem einen Vorschlag der CDU, aus Hessen kam der, und zwar die CDU fordert, die Leugnung des Existenzrechts Israels unter Strafe zu stellen und als Volksverhetzung im Strafgesetzbuch zu ahnden. Das Land Hessen hat im Mai 26,
Das ist eigentlich, finde ich, ein Paradebeispiel dafür, was wir gesagt haben, also wie der Kampf gegen Antisemitismus überhaupt nicht funktionieren kann.
Genau.
Weil schon die Behauptung, also dahinter steckt ja irgendwie implizit die Behauptung, erstmal Staaten hätten ein Existenzrecht. Staaten haben kein Existenzrecht, ja. Also es gibt überhaupt keinen Staat, der irgendwoher aus irgendeinem Wege so entstanden wäre, dass er jetzt das Recht hätte zu existieren, sondern Staaten existieren. Das ist halt einfach, Staaten sind halt eine Faktizität. Und man hat sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass es bestimmte Regeln gibt, wann man die bestehende Staatlichkeit und so weiter zu respektieren hat. Da gibt es auch umstritten, das ist auch teilweise hoch umstritten. Aber erstmal ist es so, dass zu behaupten, der Staat Deutschland, der Staat Israel, der Staat Belgien oder irgendwas hätte ein Existenzrecht, das wüsste ich gern, wo das steht, in welchem Recht. Recht bedeutet ja, dass es irgendwo festgelegt ist und wo irgendwo jemand festgeschrieben hat, dass Israel ein Existenzrecht hat. Das ist mir neu, sondern es wurde halt gegründet, es wurde durchgesetzt, dass dieser Staat gegründet werden kann und seitdem wurde er erfolgreich verteidigt und deswegen existiert er. Also das wäre halt schon mal der erste Punkt, den man dem entgegenhalten müsste. Und zweitens, was noch viel dramatischer ist eigentlich, dass man damit den Antisemiten zu einer Instanz erklärt, die Israel dieses Recht zu existieren, das es nicht hat, aber de facto existiert der Staat, absprechen könnte. Also man gesteht damit eigentlich jemanden, der sagt, also für mich hat der Staat Israel aufgrund dessen, wie er mit den Palästinensern umgeht, jedes Existenzrecht verspielt. Das ist jemand, der sowas sagt, ja, dass der nun wirklich maßgeblich wäre. Also man erklärt eigentlich so eine völlig schwachsinnige Meinungsäußerung von einem verwirrten Idioten im Internet, erklärt man damit zu einer Bedrohung für den Staat Israel oder zu einer Bedrohung für Juden, die in Deutschland leben. Und das ist natürlich fragwürdig, weil erstmal ist es nur eine Meinungsaussage und noch dazu eine schwachsinnige. Das heißt also, im Endeffekt wird damit Schwachsinn geadelt und es gibt bereits genug Verfolgungsbehörden, die damit beschäftigt sind, schwachsinnige Meinungsäußerungen im Internet zu verfolgen und dass man dem, ja, es gab doch neulich dieses, dass dieser Norbert Bolz irgendwie übersetzt hatte, Vogue mit Deutschland erwache und dann, weil er da so einen Scherz gemacht hat, klingelt bei ihm die Polizei und dann, weil er keine Lust hatte auf eine lange Auseinandersetzung und einen Anwalt zu zahlen, hat er einen Geldbetrag bezahlt, damit das Verfahren eingestellt wird und er seine Ruhe hat. Mhm. Also wenn so vorgegangen wird, dann wäre das wäre ein weiterer Punkt eigentlich von wodurch sich auch dieses antisemitische Sentiment, man darf doch gar nichts sagen und ich kann mich jetzt als mutiger Tabubrecher aufspielen, ja, das wird ja dadurch noch befördert. Und zwar würden ja die Leute, wenn sie als Tabubrecher auftreten, wenn es ein solches Gesetz gäbe, ja nicht sagen, der Staat Israel hat kein Existenzrecht, sondern man würde halt sagen, ja, warum hat eigentlich nur ein Staat ein Existenzrecht, das vom deutschen Gesetz geschützt wird?
Genau, die Leugnung des Existenzrechts Deutschland ist nicht unter Strafe. Also,
genau. Man würde einfach nur Fragen stellen, man würde das Ressentiment auf eine andere Stufe schieben oder fragen, darf man sowas noch sagen, dass man das irgendwie in einen Gag oder eine Performance oder einen Scherz einbaut. Das heißt also, man schafft damit eigentlich überhaupt nichts. Und im Grunde ist es halt so, dass es tatsächlich so ist, dass es statt eigentlich mit einem positiven Bild irgendwie dagegen zu arbeiten, einfach tatsächlich wieder dieses ist, wir versuchen Leute zu verfolgen dafür, dass sie Dinge sagen. Und der andere Punkt, der mir auch besonders sauer aufstößt, ist ja, dass dieses Thema Leugnung des Existenzrechts Israels, dass das ja eigentlich meint, so radikal-islamische Demos für Palästina. Eigentlich meint es das. Aber es umgeht das Thema radikaler Islam. Und ich muss sagen, wenn es darum geht, dass ich die Leute, die auf die Straße gehen und irgendwelche Parolen gegen Israel brüllen, verfolgt sehen will, dann will ich die vor allen Dingen deswegen verfolgt sehen, dass man dann auch sagt, warum. Nämlich weil dieses ganze Anti-Israel-Weltbild bei radikalen Islam ran, natürlich einhergeht mit einer Ablehnung der gesamten freien Ordnung. Ja, also das antisemitische Ressentiment ist eigentlich immer verbunden mit dem Hass auf die westliche Gesellschaft, noch in der, mit auf die Gesellschaft, in der diese Leute leben. Und ich denke, es gibt jetzt bereits Gesetze, dass Menschen, die im Hass auf unsere Gesellschaft leben, hier nicht eingebürgert werden dürfen, auch kein Recht haben, hier zu sein. Ja, und da brauche ich nicht noch irgendwas, dass der hat das Existenzrecht Israels geleugnet, wenn sowieso klar ist, dass es sich dabei um das entsprechende Klientel handelt. Das heißt also, es ist auch mal wieder, man schiebt eigentlich auf besonders perfide Weise die Juden wieder vor, weil man nicht Islam sagen will. Das ist eigentlich für mich auch ein Musterbeispiel an diesem Ding. Das heißt, dass man sagt gar nicht die Dinge, die man tatsächlich bekämpfen will, nämlich die Ausbreitung des radikalen Islam, die einhergeht mit damit, dass es in Deutschland für Juden gefährlicher wird. Und dadurch, dass Opa Herbert am Stammtisch, wenn er ein paar Pilz getankt hat, sagt, irgendwas gegen Israel sagt, das ist nicht das, was de facto jüdisches Leben in Deutschland gefährdet, sondern, und das ist halt etwas, was mir auch eigentlich sehr, sehr gut gefällt eigentlich. Ich hatte dir noch einen anderen Link geschickt, weil der Bill Maher, dieser Comedian, hat neulich auch so einen Rant gegen Antisemitismus gesagt. Und er sagt am Anfang auch, in a free society you can be an anti-Semite as much as you want und so. Und im Endeffekt stimmt das. Eigentlich ist es Teil einer freien Gesellschaft, dass die Leute denken dürfen über Juden, was sie wollen. Und man sollte ihnen dafür nicht so viel Aufmerksamkeit entgegenbringen. Man sollte eigentlich diese Leute so behandeln wie andere Wahnsinnige auch, nämlich dass man sie sieht und in die andere Richtung geht und sich denkt, um Gottes Willen.
Ja, ich bin sowieso auch kein Freund davon, Meinungsdelikte zu verfolgen, egal wie unerträglich die sind. Also ich sehe auch diesen Paragraph zur Leugnung des Holocaust. Das ist natürlich in Deutschland natürlich noch was anderes, aber es ist halt einfach, ich sehe das auch kritisch, ehrlich gesagt. Also irgend so eine durchgeknallte Alte wie Ursula Haverbeck oder Horst Mahler ins Gefängnis zu stecken wegen im Prinzip Meinungsdelikten, das ist halt einfach, wo ich mir denke, für wen ist jetzt eine Ursula Haverbeck, gut, sie ist eh tot, aber für wen ist, als die wieder in den Knast ging, da war die, glaube ich, schon über 90, für wen ist diese Frau noch eine Gefahr? Also wer öffentlich sich hinstellt und sagt, nein, den Holocaust, das hat es gar nicht gegeben. Oder Herr Horst Mahler, der vor etlichen Jahren in einem Vanity-Fair-Interview Michel Friedmann begrüßt hat mit Heil Hitler, Herr Friedmann. Da ist doch jedem vernünftig, einigermaßen vernunftbegabten Menschen, der doch alle Sinne beisammelt, ist doch klar, dass das ein Wahnsinniger ist, der gesellschaftlich geächtet gehört und den niemand leiden kann, außer so ein paar andere Verrückte, die man eigentlich immer ganz gut lange jedenfalls in Schach halten konnte.
Ja, so. Ja, richtig, aber der Holocaust-Leugnungsparagraf kommt ja eigentlich ja aus der Nachkriegszeit. Das heißt also, man hat damals gesagt, eigentlich ja, also diese Verbrechen müssen die Deutschen anerkennen, das ist ihnen von außen aufgezwungen worden. Und als solches war das ja absolut berechtigt, weil damals gab es ja die ganzen Nazis noch, dass man denen gesagt hat, na, das dürft ihr aber jetzt nicht mehr. Ja? Und das ist genauso wie mit dem Verbot, das gehört eigentlich zusammen mit dem Verbot der Wiederbetätigung, wie das in Österreich heißt. Ja, also wo es eigentlich darum geht, die NSDAP darf nicht mehr bestehen. Und in dem Zusammenhang, dass die NSDAP nicht mehr bestehen darf, gehört der Holocaust-Leugner-Paragraph. Und der hat natürlich mit dem Tod von Ursula Haverbeck eigentlich, das kann man das eigentlich schön datieren, eigentlich mit dem Ereignis hat er seine Bedeutung verloren, weil die Leute sind halt alle tot und eine Wiederaufnahme der NSDAP steht nicht mehr zur Debatte. Ja, es ist also ein historischer Paragraph. Und es gibt auch so wenig Verfahren, glaube ich, es gibt auch so wenig Leute, die das noch machen heute aktiv, das ist jetzt auch nicht so groß stört. Aber wenn man jetzt anfangen würde, zahlreiche Leute, die demonstrieren oder im Internet Kommentare posten, zu verfolgen wegen Leugnung des Existenzrechts Israels, dass damit dem Kampf gegen Antisemitismus auch nur ein Jota genutzt wäre, das bestreite ich einfach.
Ich bestreite das auch, definitiv. Und es wird die Opfermentalität dieser Leute weiter nähren. Aber da stellt sich natürlich die Frage, was wäre denn sinnvoll im Kampf gegen Antisemitismus? Es ist ja nun mal ein massives gesellschaftliches Problem. Das sieht man seit dem 7., das war ja sowieso immer da, aber seit dem 7. Oktober explodiert es ja. Und da ist natürlich die Frage, was sind nützliche Instrumente, was könnte man halt tun. Ne? Also das, was Steven sagt, ja, im Prinzip, ich sehe das auch so.
Ja.
Selbstermächtigung und sagen, wir geben Fick auf das, was die anderen über uns denken. Wir machen es halt einfach so, wie der Staat Israel es ja auch tut. Es ist ja eh klar auch. Der Antisemitismus ist ja nicht logisch. Du kannst halt einem überzeugten Antisemiten, kannst du nicht mit Fakten und Aufklärung kommen. Das sind die, wie gesagt, von Detlef Clausen benannten Grenzen der Aufklärung. Und das ist einfach, du kannst da nicht niemanden überzeugen, der ein fanatischer Israel-Hasser ist, wirst du nicht überzeugen, dass Israel kein Apartheidstaat ist, dass du sagst, da dürfen Araber, ja. Es gibt Minderheitengesetz, Araber dürfen, oder nicht nur Araber, eben, ne,
ja,
dürfen halt eben kostenlos studieren und so weiter. Das funktioniert, die Strände sind so schön und der Ruf der Muizin und so weiter. Ich weiß, das habe ich oft genug auch erlebt. Es gibt aber durchaus ein Klientel, was noch ansprechbar ist. Das sind aber auch keine gefestigten
Antisemiten. Genau. Aber ich glaube, die erreicht man nicht mit dem Kampf gegen Antisemitismus, sondern eigentlich eher dadurch, dass man positiv, also das denke ich eigentlich schon, dass man einfach positiv formuliert, also nicht jetzt sagt, der Antisemit und so weiter, sondern einfach, dass man sich eindeutig und direkt für Israel äußert und sagt, was für Israel spricht und nicht so sehr diesen Kampf gegen Antisemitismus, sondern zum Beispiel, warum oder was bedeutet eigentlich Hass auf Juden, ja, oder warum ziehen die den auf sich, so wie wir es auch vorhin versucht haben zu formulieren, eigentlich, dass man einfach versucht, wenn dann das auch so als so eine Neid- und Ressentimentstruktur darzustellen. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die einfach gar nicht viel mit Israel zu tun haben, oder auch mit Juden und die auch gar nicht so Ressentiment getränkt sind und auch gar nicht so denken, dass die auch nicht per se, selbst wenn sie vielleicht irgendwelche Mainstream-Meinungen über Israel auch nachplappern, aber die sind ja, wie du gesagt hast, das sind keine gefestigten Menschen, sondern das sind auch Leute, die nicht in diesen antisemitischen Weltbildern denken. Das sind einfach Leute, die grundsätzlich nicht für alles immer anderen Leuten die Schuld geben und nicht immer diese Opferkarte spielen und nicht immer glauben, da stecken irgendwo finstere Mächte dahinter und so weiter. Weil viele Menschen denken einfach gar nicht so und damit sind sie auch von per se für den Antisemitismus weniger zu haben. Das heißt also, was ich glaube, ist, dass man das eher auf dieser grundsätzlichen Ebene angehen müsste, indem man viel weniger über Juden und Israel redet, sondern eigentlich viel mehr darüber, wie man selber sozusagen sein eigenes Leben gestalten kann, wie man wegkommt vom Ressentiment, wegkommt vom Opferdenken, wegkommt von der Idee, Menschen sind per se unterdrückt und es gibt per se Menschen, die ziehen irgendwo die Strippen und dass man wegkommt von all diesen Dingen und sich einfach mehr darauf, dass man halt Menschen einfach beibringt, sich mehr auf sich selbst zu besinnen, auf die Dinge, die sie selber bewegen können und wie sie selber einen Unterschied machen. Und wenn sie sich nämlich so verhalten würden, dann wären sie im Kleinen schon sehr nah an dem, was das Judentum als ein gutes Leben ansieht und damit weiter entfernt vom Antisemitismus, der eigentlich immer auf der Suche nach dem ganz großen Ding ist, nach der großen Ungerechtigkeit, nach dem Ding, wie man das große Ganze kippen kann und nach irgendwelchen Dingen, die einen davon abhalten, sich um die Dinge, die man im Kleinen verbessern kann, nicht zu kümmern. Die halten einen ab, sich darum zu kümmern, genau.
Ja, aber das ist auch ein Punkt zum Beispiel, warum besonders Linke auch anfällig sind für Antisemitismus und warum ich mir da in den Kopf fasse, wenn zum Beispiel neulich hatten die beiden Jungs von dem Base-Podcast, hatten so eine Live-Podcast-Show gemacht mit Harald Martenstein und Michael Roth von der SPD. Michael Roth ist durchaus ein honoriger SPD-Politiker, also für SPD-Verhältnisse ein Freund Israels, hat sehr vernünftige Ansichten dazu, ist sicherlich kein Netanjahu-Freund, aber mit dem müsste man niemals grundsätzlich drüber diskutieren, ob Israel einen Genozid in Gaza begeht oder nicht. Da ist der sehr, sehr vernünftig. Aber Michael Roth macht sich's ganz einfach, sagt, ja, wer Antisemit ist und Israel abschaffen will, der ist für mich halt nicht links. Das ist halt eine derart dumme Aussage, die auch einfach völlig, das ist derselbe Schwachsinn, wie wenn man sagt, ja, also Pol Pot, Mao, Ceausescu und Stalin, das hat nichts mit, das ist gar nicht richtig, das hat gar nichts damit zu tun, mit den eigentlich hehren Idealen des Marxismus,
Leninismus. Das ist Thilo Jung. Thilo Jung hat doch gesagt, wir sind alles autoritäre Herrscher, also
rechts. Deswegen sind sie rechts. Ja, DDR war rechts, war autoritär. Ja, das ist ja sowas von blöd, aber das ist natürlich diese
Pseudo-Rationalisierung. Rechte sagen, der Nationalsozialismus war ja links. Also ich meine,
genau.
Immer
Erika Steinbach und so. Immer so, wie es gerade passt. Genau.
Die anderen sind schuld. Ja,
ja, genau. Natürlich. Aber es gibt, aber warum Linke so anfällig sind für Antisemitismus und weil sie eben genau in diesen permanenten Opferhierarchien denken, Opferkategorien denken, immer auf der Suche sind nach dem großen Ganzen, was man am besten auch, man will ja am besten immer die ganze Welt umkrempeln. Und wenn das nicht so einfach geht, weil so leicht ist das nicht, und es ist sehr komplex, das Weltgefüge, dann muss es doch irgendwie in geben, den man da, der US-Imperialismus und dann der Brückenkopf davon. So war es bei den 68ern. Warum ist das so schnell umgeschlagen, ja, in Deutschland?
Aber das ist das eine, aber noch viel, viel unmittelbarer ist es beim Linken eigentlich so. Der Linksintellektuelle, der klassische Linksintellektuelle, der zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er ein Underachiever ist, sozusagen. Also eigentlich ist das jemand, der per se schon im Ressentiment lebt gegen diejenigen, die Erfolg haben in der Gesellschaft. Eigentlich ist genau. Ist das schon der Grundtenor. Also eigentlich ist diese Struktur des Ressentiments und des Neids dem linken Intellektuellen inbegriffen. Also das ist eigentlich dieses klassische, wäre ich nicht so ein unangepasster, rebellischer, irgendwie an irgendwas verhinderter Mensch, dann hätte ich viel mehr erreichen können, wollen, sollen, aber ich habe ja meine Ideale und meine Ideale sind viel mehr wert und so weiter. Und damit ist der linke Intellektuelle immer jemand, der als zu kurz gekommener sich darstellt, der immer Neid erfüllt auf diejenigen blickt, die mehr Geld haben als er, mehr Glück und sonst was. Und deswegen ist er auch immer unzufrieden und deswegen ist er halt auch immer von Gefühlen wie Neid und des zu kurz gekommen Seins überkommen. Und natürlich kann er als Linker nicht sagen, ich bin bloß vom Neid zerfressen und eigentlich hätte ich gern ganz viel Geld, sondern er muss das natürlich zu so einer politischen Theorie aufnorden. Und eigentlich ist sehr, sehr viel von dem, was man heute linke Ideologie nennt, eigentlich Neid. Und damit ist es extrem nah am Antisemitismus per se.
Genau, also das ist ja so, ich finde, so par excellence verkörpert, also ein Linker auf Höhe der Zeit ist der Soran Mamdani, dem wir schon mal eine ganze Folge gewidmet haben. Das ist tatsächlich, oder auch das wo auch die aktuelle Linkspartei nachzieht und so weiter. Und das ist ja, da geht es ja permanent immer um Neiddebatten und das ist alles ungerecht verteilt. Und das mag auch so sein, dass vielleicht es ungerecht verteilt ist, aber es ist halt das Weltbild per se. Also es ist dann einfach dieses Gedankengut, das steht mir aber zu. Ich habe nichts dafür geleistet, aber es steht mir einfach zu. Was, er hat mehr, dann ja. Das ist, genau, da ist eine
genau,
offene
Flanke. Genau, aber dieses...
Das muss nicht zwangsläufig im Antisemitismus enden, aber oft genug tut es das halt.
Ja, der Punkt ist nämlich, dass es auf der Welt ungerecht zugeht und dass der Reichtum ungerecht verteilt ist, ist ja ein Faktum. Nur darum geht es ja im Ressentiment des Linksintellektuellen nicht. Der Linksintellektuelle sieht sich ja selber als geborener Anführer, weil er hat ja eine überdurchschnittliche Intelligenz. Ja. Wenn wir jetzt einen Linksintellektuellen nehmen, der hat ja einen IQ von über dem 80. Perzentil, sage ich jetzt mal, oder 75. Also auf jeden Fall ist er oben. Das heißt also, eigentlich müsste der Linksintellektuelle, wenn es danach geht, also jemand, der auch häufig aus einem gebildeten Haushalt kommt, der häufig auch gar nicht aus den allerprekärsten Verhältnissen stammt oder zumindest der Erste ist, der in seiner Familie diesen Weg einschlagen konnte und dabei gefördert wurde von irgendwem. Ja, das heißt also, er ist jemand, der eigentlich sehr viel mitbringt, um in der Gesellschaft zu realisieren und zu den Erfolgreichen zu gehören. Aber halt sein Linksintellektuellentum steht dem Ganzen im Weg. Und das ist das Sentiment. Das Sentiment ist nicht die Ungerechtigkeit der Welt, weil die Ungerechtigkeit, die irgendwo anders passiert und einen selber gar nicht betrifft, interessiert die allermeisten Menschen so sehr nicht, dass sie dadurch vom Hass zerfressen sind. Natürlich interessiert einen das auf der abstrakten Ebene. Natürlich fände ich es auch toll, wenn die Welt besser, friedlicher und gerechter wäre und den Menschen besser ginge, wie alle Menschen das besser fänden. Ja. Aber im Endeffekt interessiert die allermeisten Menschen, wie es ihnen ergeht. Die allermeisten Menschen sind kleine Universen sozusagen. Jeder Tod ist ein kleiner Weltuntergang und im Endeffekt kreisen Menschen sehr, sehr stark um sich. Das heißt, dieses Ressentiment und dieser Hass auf die ungerechte Welt ist eigentlich sozusagen ein vom Neid auf andere getrieben, ist eigentlich davon getrieben, dass man selber sich als zu kurz gekommener sieht. Und diese Struktur des linken Intellektuellen macht ihn so anfällig für Antisemitismus und für dieses Ressentiment gegen Juden und so weiter. Juden sind natürlich auch halt als Juden, als jüdische Gruppe, welche, die sich diesen linken Ideen halt verweigern, die sehr stark dem gegenüber an einer jüdischen Sichtweise jüdisch, ihrem Jüdischsein festhalten und damit halt genauso wie andere Erlösungsideologien vorher, Christentum, Islam, auch die linke Ideologie als Juden ablehnen. Ne? Es gibt natürlich auch viele linke Juden und jüdische Linksintellektuelle. Also dieser Art des Antisemitismus will eigentlich Juden, die ihrem Jüdischsein abschwören. Also das ist halt auch immer so ein Motiv im Antisemitismus. Das war schon in der spanischen Inquisition so ein Thema und in den Taufwellen. Man wollte eigentlich die dazu zwingen, sich zu Jesus zu bekennen. Und so ähnlich ist es mit der Linken auch. Also linke Juden, die den Staat Israel denunzieren, sind ja eigentlich die Lieblinge in diesen Kreisen, weil sie das eigene Sentiment bedienen. Ne? Und also deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieses Hassmoment, was linke Intellektuelle so wirklich so unangenehm macht, ist, dass sie das eigentlich gar nicht sich eingestehen können, dass eigentlich ihre politische Theorie Hass auf ihr verfuschtes Leben ist.
Also wenn ich mir so angucke, also Judith Butler ist da so ein gutes Beispiel dafür, die vereint ja beides, ne? Eine Jüdin, die dem Jüdischsein abschwört, aber gerade noch so, es reicht trotzdem noch, damit man halt so als Flaggschiff der, also als Vorzeigejüdin der globalen antisemitischen Internationale gelten kann. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr unzufriedene Person, die sehr viel Selbsthass in sich trägt und ja. Und da ist sie nicht alleine in diesem Milieu.
Das ist etwas, was absolut verbreitet ist und was mir eigentlich im linken Milieu eigentlich immer besonders aufgestoßen ist, dass man eigentlich so am Anfang, wenn man das so hat, dann hat man so das Gefühl, okay, ja, hier sind so Leute, da gelten so bestimmte Konventionen nicht und eigentlich ist es ganz angenehm. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, dann merkt man eigentlich so diese tiefe Unzufriedenheit einfach der Leute und auch diese Orientierungslosigkeit und diese, ja, dieses auch nicht wissen, wohin mit sich. Also es sind einfach so, es sind so Leute, die aus ihrer Familie irgendwie oder irgendwie ein Problem haben mit ihrer Familie und dann in so eine Ersatzfamilie schlüpfen, die häufig noch schlechter ist als die eigentliche Familie.
Ja, die bürgerliche Kleinfamilie ist ja repressiv. Geht es natürlich abzulehnen. Das ist ja auch ein Klassiker.
Ja, es ist ja auch was dran in vielen Familien, ja. Also ich habe auch mit Linken häufig zu tun gehabt, die aus repressiven Kleinfamilien kamen. Das Problem ist nur, dass häufig Menschen, die aus schlechten familiären Verhältnissen kommen, das später wieder reproduzieren. Es ist häufig sehr, sehr schwierig für Menschen, einen solchen schlechten Zyklus zu durchbrechen, sondern Menschen, die aus Familien kommen, wo ein Elternteil, sage ich mal, sehr herrisch und aufgetreten ist und sie gequält hat, die landen manchmal dann später selber wieder in Beziehungen, in denen sie gequält werden. Und das ist halt leider auch mit Leuten, die aus so repressiven Familienstrukturen kommen, dass die häufig dann anfällig sind für repressive linke Strukturen. Das ist halt leider, das heißt also, dieses Ziel eigentlich, was dahinter steht, das gerät irgendwann aus dem Blick. Also diese eigentliche Idee, die man den Linken immer unterstellt hat, es geht um eine freiere Gesellschaft, um weniger Repression und so weiter. Das fällt eigentlich meistens hinten runter und eigentlich spätestens immer dann, wenn Linke den Staat und die Regierung übernehmen, dann wird es eigentlich immer besonders repressiv.
Ja, das ist die klassische linke Lebenslüge, das Linke eigentlich für Freiheit stehen. Also das ist das ist Blödsinn. So, aber jetzt nochmal zum Thema. Achso, übrigens, das fiel mir nämlich natürlich auch nochmal ein, um da den Bogen nochmal zu schließen. Das Thema, wenn das so gut gemeinter Vorschlag ist, Bildung gegen Antisemitismus, Aufklärung über Antisemitismus. Und ich mal denke, also es sind doch immer schon gerade die Intellektuellen gewesen, die ganz, ganz anfällig waren für antisemitische Ideologien. Das ist ja heute so, genauso wie in den 1930er Jahren. Wenn ich mir angucke, zum Beispiel, was der italienische Faschismus, der bei weitem nicht so antisemitisch war wie der deutsche Nationalsozialismus und auch der deutsche Nationalsozialismus, was der für Bewunderer hatte in den Universitäten, auch außerhalb Deutschlands und Frankreich beispielsweise. Also wie da, ich hatte vorhin mich noch ein bisschen beschäftigt mit so diesen, mit französischen rechtsradikalen, ultra-antisemitischen Schriftstellern. Das waren alles ganz gebildete, kluge Köpfe, die sich begeistert dann auf Hitler bezogen haben und die das Vichy-Regime dicht sich dem angedient haben und auch in 1944, als die Alliierten dann in Frankreich einmarschiert sind und dann das Land befreit haben, auch so gar kein Unrechtsbewusstsein teilweise dafür hatten, dass das falsch war, das Denken und Tun auch, also die Praxis auch von diesen Leuten. Das finde ich sehr bemerkenswert. Dementsprechend ist das halt so, was ist das denn das für ein, das ist, glaube ich, auch so dieser hilflose dieser, wie gesagt, gut gemeint, aber sehr hilflose, dieses hilflose Denken, ja, wenn wir dann da nur drüber aufklären, einerseits machen wir dann sowas wie diesen Gesetz, diese Gesetzes, diese Volksverhetzungsparagraphenverschärfung, Leugnung des Existenzrechts Israels jetzt ganz verboten und so, gibt Gefängnis im schlimmsten Fall. Und andererseits klären wir dann die Leute auf. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Leuten, die dafür empfänglich sind für gewisse Aufklärung, aber eben irgendwann auch nicht mehr. Und das funktioniert einfach nicht. Genau, deswegen.
Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus wolltest, irgendwie mit den Intellektuellen, weil es ist natürlich jetzt auch so. Also ich meine, es war damals zum Beispiel in Wien, bevor die Nazis hierher gekommen sind, war eine Hochburg die Uni. Und heute, wenn du dir die Unis anguckst in Amerika, die sind ja auch sozusagen ein Hort dieses Antisemitismus, ne? Und das heißt also, gerade auch in Krisenzeiten, wenn die Akademiker und die Intellektuellen merken, vielleicht geht es gar nicht so vorwärts, vielleicht ist unser Aufstieg nach oben gar nicht so gesichert, vielleicht bezahlen wir hier, was weiß ich, wie viele Tausende von Dollar, um nach Harvard gehen zu können, um da irgendwas mit Kultur, Medien, Wissenschaften und Gender zu studieren, vielleicht ist das alles ein riesiger Scam, ja, und gerade das, nichts mehr als sowas, weckt natürlich das Ressentiment und macht die Leute offen für diese ganze, ganz grundlegende Haltung, das System und so weiter. Und dementsprechend ist auch also für mich eindeutig, dass dieser Zusammenhang zwischen Antisemitismus und anti-westlicher Haltung eigentlich nirgends so deutlich ist wie in USA und Großbritannien. Wenn du in USA und Großbritannien eine Demo gegen Israel siehst, dann wird da, dann gibt es da Palästina-Flaggen, USA-Flaggen, Großbritannien-Flaggen werden runtergerissen, verbrannt, zertrampelt, wenn irgendwo welche auftauchen. Und wenn pro-israelische Demos sind, dann sieht man immer israelische Flaggen, britische Flaggen, englische Flaggen und oder halt die amerikanische Flagge. Also da ist es eigentlich dasselbe. Ja, was damit eigentlich gemeint ist, ist halt die Ablehnung des modernen westlichen Staats. Das ist eigentlich offensichtlich und das ist eigentlich auch das, was mit dem Israel-Hass gemeint ist. Und dementsprechend denke ich, ein weiterer Punkt, der sehr, sehr, sehr wichtig wäre, wäre, dass man wieder offensiver und eindeutiger den westlichen, demokratischen, souveränen Nationalstaat hochhält und zwar auch den jeweils eigenen sehr deutlich, dass man mal wieder wegkommt. Was interessiert eigentlich Leute, die sozusagen sich jetzt hier mit Fragen in Deutschland beschäftigen, mit Fragen in Amerika, wie es an den Unis zuzugehen hat? Was geht die eigentlich an, was mit irgendwie einem schmalen Landstrich im Nahen Osten passiert? Warum ist das wichtig? Sollte man sich nicht vielleicht lieber damit beschäftigen, wie man sein eigenes Leben regeln sollte? Ja, und das wäre für mich auch ein weiterer Ansatz, der in der politischen Bildung eigentlich hervorzuheben wäre, nämlich, dass man einfach versucht zu klären, ja, dass das eine Ersatzhandlung ist. Und dass auch das sehr stark damit zu tun hat, dass die Leute nicht mehr wirklich aufgeklärt werden über die Ursprünge der Demokratie und der demokratischen Souveränität und was die riesigen Fortschritte sind, die dieses System gebracht hat.
Ja, es ist ja eben, diese Postmodernisierung des akademischen Betriebs ist halt einfach, also es geht ja einher damit, mit dieser, also wenn du halt alles dekonstruierst und halt die gesamte westliche Geschichte natürlich auch sehr blutig war, das ist eben die viel beschworene Dialektik der Aufklärung, aber das ist halt eben, also ich hatte den Bernd Begemann ja jetzt vor kurzem zu Gast und der hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass sich hier Jean-Luc Godard in den 60er, 70er Jahren, der machte so einerseits so maoistische Propagandafilme und ignoriert das vollkommen, was in der Kulturrevolution passiert und dann, aber das Schlimmste ist die französische Bourgeoisie. Das ist das Allerschlimmste, was er sich vorstellen kann, obwohl er von diesen, also es gibt ja kein persönliches Problem, also die Leute schränken ihn nicht ein in seinem persönlichen Leben. So, gleichzeitig erhebt er eben dass den Terror, diese Schreckensherrschaft des Maoismus in China, im China der 60er Jahre, das ist dann so das positive Gegenmodell. Das ist ja auch ein alter Hut. Das hat sich 60 Jahre später, es wiederholt sich permanent. Ja. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dieser, und das hat sich aber, damals waren das noch irgendwo vielleicht sogar tatsächlich, weil das wurde nicht an den Universitäten gelehrt. Heutzutage jetzt, gerade in den USA, mit diesen ganzen pseudowissenschaftlichen Studiengängen, die halt hochgeadelt sind, mittlerweile an Elite-Universitäten, das befördert das halt. Also das ist ja, es wundert mich nicht, dass Universitäten teilweise einfach nur noch absolute Idiotenfabriken halt sind.
Ja,
Genau.
Aber genau, dieses mit dem, dass der Godard, den interessiert ja überhaupt gar nicht, was in China passiert ist, ja.
Na, das,
die ganze maoistische Theorie ist ein Vehikel für seinen Hass auf das französische Großbürgertum und sein Hass und Neid auf diese Menschen. Und deswegen ist er auch ein Antisemit. Ja.
Genau. Das ist kein Zufall, dass Godard auch ein Antisemit ist.
Das ist ja eindeutig. Das ist ja eine Hassmaschine. Es geht eigentlich um seinen persönlichen Hass gegen diese Leute. Und was er in Mao und die Kulturrevolution reinprojiziert, ist, dass das sind Leute, die halt solchen Leuten dann so Spitzhüter aufsetzen und die quälen, halt die er bei sich zu Hause auch gequält sehen will.
Genau, genau. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte zu diesem Thema Bildung. Bildung gegen Antisemitismus und so. Also ich finde das so, nochmal auf dieses Thema Rassismus und Antisemitismus zu sprechen zu kommen. Du kannst Menschen, die von Vorurteilen geprägt sind, denen kannst du tatsächlich logisch begegnen. Das funktioniert bei Rassismus relativ, denke ich jedenfalls mal, relativ gut. Ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel. Das ist der Film American History X von 1998. Den kennt ja jeder wahrscheinlich noch. Mit Edward Norton als Neonazi-Skin eingefügt in so eine White-Power-Gruppe damals in so einer Kleinstadt in Kalifornien spielt es, glaube ich. Und mit dem tätowierten Hakenkreuz auf der Brust. Und vor allem, also natürlich ist er auch ein Antisemit. Es gibt auch eine sehr deutliche Szene, wo er den jüdischen Freund seiner Mutter eben aufs Übelste antisemitisch beschimpft und ihn aus dem Haus treibt. Aber vor allem ist er halt ein Rassist, weil er da eben dieser White-Power-Ideologie anhängt. Und er ermordet ja auch Schwarze, kommt dafür ins Gefängnis. Und das ist natürlich, was dann einsetzt in dem Film. Es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film. Aber das ist so das klassische Aufklärungsprinzip, was funktioniert bei Menschen, die andere Menschen eben nicht als höherwertige Unterdrücker imaginieren, unter denen sie angeblich leiden würden. Und wenn nicht sie, dann eben irgendwie Palästinenser oder was weiß ich, oder Neonazis, dann die sagen dann, die weiße Rasse leidet darunter, bla bla. Man kennt es ja. Sondern es funktioniert in dem Sinne, dass er halt feststellt, im Gefängnis ist die Lebensrealität halt eine andere als in seiner White-Power-Gruppe in der Kleinstadt. Und dort ist es halt so, dass er vergewaltigt wird von seinen eigenen Kameraden. Er sieht, dass seine eigenen Kameraden Drogendeals abwickeln mit mexikanischen Gangs im Knast. Und der netteste Mensch, der ihm völlig vorurteilsfrei begegnet, ist sein schwarzer Kollege in der Gefängniswäscherei. Und das ist ja eine Form von Aufklärung, die funktioniert, weil sie Vorurteile aufweicht durch persönliche Begegnungen. Das funktioniert meines Erachtens nach aber nicht beim Antisemitismus. Henrik Broder hat sich mal ziemlich polemisch drüber lustig gemacht über dieses Rent a Jew. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, diese Initiative, ich glaube vom Zentralrat der Juden, dann lädt man halt eine Jüdin oder einen Juden ein in eine Schule und dann kann man sich mit dem auseinandersetzen. Das ist auch wieder gut gemeint. Broder sagt, das ist Blödsinn, weil das wird keinen einzigen Antisemiten davon abhalten, weiterhin ein Antisemit zu sein. Das mag, und auch das ist ja auch historisch schon gewesen, auch Hitler hatte seinen persönlichen schutzbefohlenen Juden. Der Jude, der sich um seine Mutter gekümmert hat, als sie schwer krank war. So, also auch sogar die Nazis hatten halt immer noch den einen. Und das funktioniert aber nicht. So. Es funktioniert aber nicht im großen Maßstab. So.
Na, das ist auch gar nicht der Punkt, weil du kannst ja auch sagen, dann sagen die halt, da hast du halt einen hingesetzt, der war nett oder so, weißt. Im Endeffekt ist es ja so, dass das auch bedeutet, wir schaffen halt Kontakt zu Menschen, die irgendwie normale Juden sind. Aber tatsächlich ist ja das, was Hass auslöst, sind ja eben gerade Leute wie Brad Stevens, die sehr intelligent sind und outspoken und sich äußern. Oder Henrik Broder meinetwegen, der halt sich auch über Dinge lustig macht. Der ist so ein, man sagt ja jüdischen Witz oder so, könnte man sagen, hat. Und solche Leute, dadurch, dass sie in der Öffentlichkeit stehen, ziehen ja das Ressentiment auf sich. Das heißt also, wenn du einen in die Schule setzt, der okay ist, das würde ja nichts daran ändern, dass Leute, die exponiert sind, den Hass auf sich ziehen.
Genau.
Du müsstest ja fast schon einen suchen, der dann auch sagt, dass aber Netanyahu echt böse ist.
Ja.
Also. Genau. Aber das ist ja das, was Brad Stevens auch sagt. Also, wer glaubt, gegen Antisemitismus hilft, dass bei der nächsten Wahl irgendjemand außer Netanyahu gewählt wird, der hat keine Ahnung.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass Netanyahu nicht nochmal wiedergewählt werden wird, aber es wird ja trotzdem nichts dran ändern. Aber das ist auch wieder so, das ist auch wieder dieses, du kannst, und Antisemitismus ist ja sehr flexibel. Es gibt eine Genese des Antisemitismus, die sich immer quasi der aktuellen Weltlage anpasst. War der Antisemit in den 1930er, 1940er Jahren vor allem deshalb ein Antisemit, weil den Juden vorgeworfen wurde, sie seien wurzellose Kosmopoliten und nisten sich ein in den Völkern und zerstören damit den Volkskörper von innen heraus.
Ja.
Also der klassische nationalsozialistische Antisemitismus, der aber weit also dieses Denken war ja weit verbreitet, nur die Nazis haben es am konsequentesten zu Ende geführt quasi. So ist es heute, verkehrt sich das ins Gegenteil. Juden gelten eben nicht mehr als wurzellose Kosmopoliten, sondern eben als diejenigen, die einfach stur an ihrem Nationalstaat, an ihrer staatlichen Souveränität festhalten. Und genau das ist halt das, was Juden heutzutage in einer postnationalen, multilateralen Welt, in der man eben nicht mehr, in dem es halt lange jedenfalls, jetzt dreht sich das wieder, aber in dem es lange auch als verpönt galt, in sowas wie in Kategorien wie Nationalstaaten zu denken. Wie
ja.
Alles one, also es ist ja alles so, ne, diese freundlich, Fröhlichkeit der 90er Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Ende der Bipolarität. Wir sind doch alle quasi im Zuge der Globalisierung, wir sind doch alle irgendwie eins und One World. Und Love Parade oder so, das Motto 2000 oder so. Aber das im Prinzip ist das ja das immer noch verlängerte Denken. Das rührt meines Erachtens daher. Das kommt jetzt langsam an ein Ende, weil das gegen die Wand gefahren ist. Aber das ist ja das, was den Juden bis heute stoisch vorgeworfen wird. Immer und immer wieder. So. Aber es wird sich jetzt auch, das wird sich wieder ändern. Wir sehen es ja auch in den USA gerade, dass sich auch unter den Teilen der MAGA-Anhänger, unter vielen Teilen der jungen Republikaner auch ein Antisemitismus herausbildet, der auch wieder, der nicht so argumentiert wie der linke Antisemitismus, der den Juden eben dieses Beharren auf Nationalstaatlichkeit und Souveränität vorwirft. Genau, also dementsprechend, auch da muss man leider so ein bisschen desillusioniert, leider werden Geschichte
eher desillusioniert enden.
Genau.
Und was halt interessant ist, ist, dass eigentlich der rechte Antisemitismus von so jungen Leuten in Amerika auch extrem stark auf Hass, Neid und Sentiment basiert. Also eigentlich dem Linken doch sehr, sehr ähnlich ist, würde ich eigentlich sagen. Also sehr, sehr stark auf das System ist rigged und gegen uns und da ziehen irgendwelche Leute die Fäden, die sind so mächtig und einflussreich und die machen Israel First Politik und bla und die wollen gar nicht und die kriegen alle Geld von den Juden und so weiter und so fort, was da alles gibt. Also das ist schon eine sehr, sehr tiefe Suppe, die eigentlich aber genauso argumentiert wie Ilhan Omar und Rashida Tlaib und wie die alle heißen und
genau, er kommt halt eben nur nicht in diesem antinationalen oder postnationalen Gestus her, aber genau.
Genau, so. Genau. Aber trotzdem stecken die Juden wieder hinter allem und so weiter und das ist halt...
Genau, ich glaube, dann sieht es auch ganz gut an so Gestalten wie Nick Fuentes, die dann sich enttäuscht abwenden von MAGA, weil Trump ist dann doch eine Marionette von Netanyahu und die Marionette der Zionisten und deswegen ruft er jetzt auf, die Demokraten zu wählen.
Nur da ist er als Antisemit auch besser aufgehoben.
In jedem Fall.
Und genau, also das ist ja eigentlich, ist es ja umgekehrt so, warum unter Republikanern, also unter registrierten Republikanern die Zustimmung zu Israel extrem hoch ist, ist ja eigentlich, dass Republikaner gerade nicht auf der Idee basieren, dass der Nationalstaat abgeschafft gehört oder nationale Souveränität untergraben werden müsste, sondern dass sie eigentlich eine sehr ähnliche Souveränitätsvorstellung haben wie die Israelis. Und das ist auch noch so ein Thema, da könnten wir vielleicht nochmal ein andermal drüber sprechen. Also überhaupt, dass diese Gründungsväter der USA sich sehr, sehr stark auf die traditionellen Texte, also gerade auch auf die Tora, also die fünf Bücher Mose und so berufen haben und daraus ihre Zitate auch genommen haben. Und so weiter. Das ist eigentlich, dass sie eigentlich und auch wie schon vorher die Demokratie- und Reformbestrebungen in Großbritannien eigentlich sich auf die Israeliten bezogen haben und die sozusagen die Bibel als Basis dafür, was unter guter und gerechter Herrschaft zu verstehen ist. Franklin und Jefferson wird jeweils zugeschrieben, dass sie das Motto verwendet haben, dass also Widerstand gegen Tyrannen bedeutet, Gehorsam gegenüber Gott. Ja, also, dass eigentlich ein gottgefälliges und damit vernünftiges Leben bedeutet, dass man im Widerspruch zu Tyrannen und Despoten steht. Und dieses Verständnis von Gott und Religion ist eigentlich zwischen, wenn man sich heute so Christians in den USA anguckt, konservative Christen, die Republikaner wählen, das ist die pro-israelischste Gruppe in den USA und ich denke, die würden das auch so sehen, dass halt Widerstand gegen Tyrannen wie zum Beispiel das iranische Regime mit Gehorsam an Gott zu tun. Und das denke ich auch die Gruppe, wo du am ehesten Zustimmung dafür finden würdest, diesen Irankrieg vernünftig zu Ende zu bringen, wohingegen es auf allen anderen Fronten in den USA stark bröckelt. Aber das wäre jetzt schon wieder ein tagespolitisches Thema, was man auch ein andermal diskutieren müsste. Da gehen wir heute nicht mehr drauf ein.
Genau. Das machen wir, nehmen wir als, nutze ich als Cliffhanger. Und
Genau.
genau, in dem Sinne, Martin, das war jetzt kurz und prägnant zum Abend hin, genau. Und dann,
Ja.
ja, sehen wir uns bald, hoffentlich.
Bis bald.
Bis bald, ne? Ciao.
Ciao.